Pfingstkonferenz Kriwitz 2026. Anbetung als Bewunderung Gottes. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Und im dritten Teil nähern wir uns dem Thema Bewunderung.
Kommen wir zur Bewunderung. Der Aspekt, der diesem Vortrag ja seinen Titel gegeben hat, Anbetung als Bewunderung Gottes. Und ja, ich bin für Dank, Jubel, Erinnern, Staunen, keine Frage, aber im Kern dreht sich die Anbetung Gottes um die Bewunderung Gottes. Ich würde sogar so weit gehen, dass Anbetung die Bewunderung Gottes mit Worten ist. Ich nehme mir Zeit, ihn zu feiern. Ich richte mich auf Gott selbst aus, auf seine Schönheit, seine Heiligkeit und seine Güte, auf seine Weisheit und Macht, auf seine Treue und Liebe, und ich finde Worte dafür. So, jetzt haben wir ein Problem. Die Bewunderung Gottes ist gar nicht so einfach. Und das hat damit zu tun, dass Gott ganz schön anders ist. Wenn ich sage, Anbetung ist die Bewunderung Gottes mit Worten, dann bezieht sich das auf ein Wesen, das wir überhaupt nur deshalb kennen, weil es sich uns offenbart hat. Was will ich damit sagen? Gott in seiner Göttlichkeit kann von seinen Geschöpfen nicht verstanden werden. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Du bist nur Geschöpf und Gott ist Gott. Das heißt, alles, was wir von Gott verstehen, da gibt es was man nennt einen ontologischen Sprung, oder mit meinen Worten, Gott ist Gott und du bist's nicht. Das ist dieses, Gott ist wirklich anders. Und er ist für uns Menschen nur insofern begreifbar, als er sich auf eine für uns menschliche Weise offenbart hat. Aber natürlich muss uns klar sein, das ist eine Form von Offenbarung, die Gott gewählt hat, damit wir überhaupt irgendetwas sagen können. Und das heißt, dass ich etwas Gehaltvolles über Gott sagen kann, dass ich ihm irgendeine Eigenschaft zuschreiben darf, das liegt nur daran, dass er sich auf eine nachvollziehbare Weise mir offenbart hat. Ohne diese Offenbarung wüssten wir nichts, könnten ein bisschen über die Schöpfung spekulieren und vielleicht über die Geschichte, aber eigentlich würden wir ohne irgendwas dastehen. Das ist die Andersartigkeit Gottes. Die macht Anbetung so ein bisschen, ich möchte etwas feiern und ich merke, ich begegne da jemandem, der ist irgendwie nicht greifbar. So, und jetzt kommen aus dieser Andersartigkeit kommen irgendwie zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir uns in so allgemeinen Plätzen und Trivialitäten verlieren. Du bist gut, 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 gut und gut. Stimmt. Aber du bist mehr. Ja, also dieses nicht richtig rankommen kann so ein bisschen, naja, dann sage ich halt ein paar Sachen, die wahr sind und gut ist es. Zweite Gefahr. Wir sagen die richtigen Dinge und wir haben uns vielleicht auch ein Buch gekauft über die Eigenschaften Gottes und uns fallen ein paar mehr Sachen ein. Aber diese Dinge, die wir da über Gott sagen, haben keinen Bezug zu meinem Leben. Wichtiger Satz, das Bekennen von Theologie, so richtig sie auch sein mag, ist noch keine Anbetung. Ich sage das nochmal, das ist ein wichtiger Satz. Das Bekennen von Theologie, Gott, du bist so und so, auch wenn es richtig ist, ist noch keine Anbetung. Und für alle, die immer noch nicht verstehen, worum es geht, echte Anbetung ist etwas für Liebhaber, nicht für Theologen. Ich muss euch das erklären. Wie funktioniert Bewunderung? Zum Glück haben wir dafür ein Buch in der Bibel, was ich sehr schätze, das uns zeigt, wie Bewunderung funktioniert, nämlich das Hohelied. Genau, es ist dieses ziemlich schmalzige Liebeslied zwischen Salomo und Sulamit, die sich, er himmelt sie an, sie himmelt ihn an, das ist ganz schlimm. Also, aber der Vorteil vom Hohelied ist, du kannst Bewunderung lernen. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an Hohelied Kapitel 4, damit ihr einfach eine Idee davon bekommt, was ist Bewunderung. Nochmal, wir sagen, Gott ist ganz anders, wir wollen Gott bewundern, wir merken, da ist ein Sprung, das ist gar nicht so einfach. Wir müssen jetzt trotzdem überlegen, wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn, dass das, was ich sage, Inhalt, Substanz und irgendwie auch, dass das echt ist? Also fangen wir ganz abstrakt an, wie funktioniert Bewunderung? Okay, Hohelied 4, Vers 1. Und wenn ihr das durchlest, solche Passagen gibt's noch ein paar mehr. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist anmutig. Und dann geht's immer so weiter. Also, das ist Bewunderung. Jetzt die. Wie funktioniert Bewunderung? Bewunderung ist ganz einfach. Bewunderung hat, idealerweise hat Bewunderung 4 Aspekte. Erster Aspekt, ich schaue genau hin. Was sehe ich denn da? Zweiter Aspekt, ich finde Worte für das, was ich sehe. Und jetzt ist der Clou der, bei Bewunderung dürfen diese Worte durchaus romantisch sein, sie dürfen übertrieben sein, sie dürfen subjektiv sein, sie dürfen total persönlich sein, das ist alles erlaubt. Und dann, wenn ich das habe, ich schaue hin, ich finde Worte, dann fange ich an, den Partner mit Worten zu feiern. Und idealerweise, warum das wichtig ist, erkläre ich noch, beziehe ich das Ganze auch noch auf mich. Also warum empfinde ich meinen Partner ganz persönlich als Wunder, als Quell der Freude, wenn ich diese Aspekte betone? Diese 4 Dinge machen Bewunderung aus. Also ich mache euch das mal vor. Ich bewundere mal meine Frau, okay? Ich schaue hin und ich stelle fest, meine Frau macht anderen Männern keine schönen Augen. Ist wirklich so. So, das schaue ich mir an. Das ist Punkt 1. Jetzt finde ich dafür Worte. Worte, die das beschreiben. Das könnte sein, ich sage, sie ist treu. Oder keusch. Oder anhänglich. Oder klug. Oder geistlich. Oder rein. Versteht? Ich finde jetzt Worte dafür. Erst habe ich gesehen, was sie tut oder halt nicht tut. Und dann, ja, wie nenne ich das denn? Und jetzt setze ich mich hin und jetzt kommt Punkt 3. Jetzt feiere ich das, was ich sehe, mit Worten. Das würde sich dann so anhören. Meine Liebe, ich genieße es unglaublich, dass ich noch nie in unserer Ehe eifersüchtig war. Du hast mir noch nie das Gefühl gegeben, dass andere Männer dir wichtig wären. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Jetzt habe ich sie gefeiert. Das ist schon gut. Und jetzt legen wir noch einen kleinen Haps drauf. Ich frage mich, warum mich das so begeistert. Das ist der Unterschied vom Theologen zum Liebhaber. Warum ist mir das eigentlich wichtig? Ist mir das überhaupt nur wichtig? Mache ich das nur, weil man es halt macht? Oder was resoniert da in meiner Seele, wenn ich meine Frau als eine solche Frau erlebe? Und deswegen kommt am Schluss ein Satz wie, deine Treue und deine Anhänglichkeit geben mir Stabilität und Sicherheit. Und das ist bei meiner Biografie und meinen Verlustängsten so wertvoll. Hab vielen Dank. Ich habe hingeschaut, macht anderen Männern keine hübschen Augen. Ich habe Worte gefunden, ich habe sie gefeiert und ich habe mir gefragt, warum ist das für mich wirklich so ein Quell der Freude? So bewundert man eine Frau. Für alle Männer, die das bis jetzt noch nicht wussten, so geht's. Okay, also ja, das, wenn 16 Mal im Hohelied steht, dass er zu ihr sagt, du bist schön, das ist ja klar, du musst also 16 Mal am Tag es ihr sagen, hey. Also hinschauen, Worte finden, den Partner feiern und sich selbst die Frage beantworten, warum finde ich das toll? Das ist Bewunderung. Wenn wir jetzt sagen, Anbetung ist die Bewunderung Gottes mit Worten, dann kann ich dieses Prinzip jetzt auf Gott übertragen. Ein Beispiel. Ich könnte sagen, ich schaue hin und stelle in der Bibel fest, Gott wird El Roi genannt, der Gott, der mich sieht. Das ist das, was ich sehe. Gott offenbart sich mir in seinem Wort als El Roi, ein Gott, der mich sieht. Jetzt kann ich Worte finden. Was heißt das, dass Gott mich sieht? Worte, die dazugehören, wären Gott ist präsent, interessiert, anwesend. Er ist an meiner Seite. Er lässt mich auch in der Wüste nicht im Stich. Das steckt hinter diesem Wort, hinter diesem Begriff El Roi. Jetzt kann ich das in Bewunderung packen. Jetzt kann ich sagen, Vater im Himmel, du bist ein El-Roi, ein Gott, der mich sieht. Ich will dich als den feiern, der mich wahrnimmt, an mir interessiert ist, nicht von meiner Seite weicht. Und jetzt kommt die Frage, ist das jetzt nur frommes Blabla? Oder warum fasziniert dich das? Und dann könnte ich weitermachen und sagen, deine Präsenz und dein Interesse an mir geben mir Halt und Zuversicht. Gerade dann, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Hab vielen Dank. Das ist Anbetung. Anbetung Gottes mit Worten. Merkt ihr, gar nicht so kompliziert. Hinschauen, Worte finden, feiern und überlegen, warum mich dieser Aspekt fasziniert. Dieser vierte Punkt möchte ich euch wirklich ans Herz legen, ihn nicht wegzulassen. Man braucht ihn nicht, um Anbetung zu formulieren, aber man braucht es, dass unsere Anbetung nicht Blabla wird. Das bewahrt uns vor Blabla-Gebeten, vor Gebeten, die wir eigentlich nicht ernst meinen, wo wir nur irgendwas über Gott sagen, aber innen drin ist da eigentlich gar keine Begeisterung. Es ist nur richtige Theologie. Und um sicherzustellen, dass da wirklich was innen drin ist, musst du dir die Frage stellen, warum fasziniert mich das? Und wenn du merkst, das fasziniert mich eigentlich gar nicht, das ist nicht schlimm, dann musst du schauen, okay, warum fasziniert mich das eigentlich nicht? Es ist ja ein Lernprozess, dieses Beten. Und gerade dann, wenn wir in der Anbetung mal so in eingefahrene Standardwege, so Standardanbetung, ja, wenn man nur noch nachdenkt über Gottes Güte, Weisheit und Majestät, wenn wir da angelangt sind, ja, spätestens wenn du über Gottes Zorn und über diese unangenehmen Eigenschaften Gottes mal beten möchtest, spätestens dann solltest du dir überlegen, ist das, was ich da sage, eigentlich echt? Und wenn du Echtheit bewahren möchtest, dann brauchst du diesen vierten Punkt. Warum fasziniert mich? Was fasziniert mich an dieser Stelle, wenn ich über Gottes Zorn, seine Vergeltung, seine Verborgenheit, seine Unveränderlichkeit, seine eifersüchtige Liebe, wenn ich über solche Dinge bete, fasziniert mich das wirklich oder behaupte ich das nur? Und wenn du dir nicht sicher bist, ist der vierte Punkt dieses, was fasziniert mich da eigentlich dran? Warum fasziniert mich dieser Gott? Absolut wichtig. Und ihr braucht keine Angst haben, wenn ich jetzt so sage, naja, am Anfang ist das ein bisschen vielleicht komplexer, aber das wird besser. Man kann das lernen. Man muss es einfach üben. Wir sind ja dabei, Anbetung zu lernen. Ihr sitzt ja nicht hier, weil ihr das alle schon könnt, sondern ich möchte euch einfach etwas an die Hand geben.
Das war's für heute. Nimm dir Zeit, in Ruhe über das Thema Anbetung nachzudenken. Was solltest du ändern? Welche Bibelverse könntest du auswendig lernen? Welche Aspekte des Themas müsstest du noch studieren? Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.